Kurzer Hinweis, bevor die Folge jetzt startet. Falls ihr zum neuen Jahr noch nach einer Möglichkeit sucht, euren Workflow als Freelancer zu verbessern, dann schaut euch doch mal Goodlands an. Das ist ein All-in-One-Tool für Freelancer. Das Ganze ist von uns und hat so ziemlich alles an Bord, was ihr für euren Freelancer-Alltag braucht. Also Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Buchhaltung. Ihr könnt darüber eure Umsatzsteuervoranmeldung machen, Einnahmenüberschussrechnung. Und ihr habt einfach nicht mehr jeden Monat das Problem, dass ihr Belege alle wieder zusammensuchen müsst. Wenn ihr das einfach in Goodlands einmal erfasst, dann habt ihr eine Übersicht über eure Einnahmen, über eure Ausgaben, über die gesamten Finanzen einfach und könnt euren gesamten Alltag von wirklich vom ersten Angebot bis zur Abrechnung eines Auftrags smarter organisieren. Wir haben jetzt zum Jahreswechsel ein besonderes Angebot für Neukunden und zwar könnt ihr mit dem Gutscheincode GOODLANDS2020 ein 2 Monate Goodlands Premium Rabatt freischalten. Das heißt, die ersten 2 Monate sind dann kostenlos für euch und danach kostet das Ganze im Premium-Tarif 9,99 € pro Monat. Es gibt aber auch einen Free-Tarif, das heißt, wenn ihr noch ganz am Anfang steht und noch keine besonderen Sachen wie Layout für Rechnung und so weiter braucht, könnt ihr das Ganze auch erstmal unverbindlich im Free-Tarif testen. Der große Vorteil von Goodlands ist, dass der gesamte Workflow des Tools auf euch als Freelancer abgestimmt ist. Das heißt, ihr habt nicht unnötig 1000 Funktionen, die ihr so als Freelancer niemals brauchen werdet, weil sie für GmbHs oder größere Agenturen konzipiert wurden, sondern das Ganze haben wir wirklich für Freelancer gebaut und ihr braucht nicht mehr 4 oder 5 Tools, um euren Workflow abzubilden, also Zeiterfassungstool, Rechnungserstellungstool, Buchhaltungstool. All diese Tools arbeiten unter Umständen nicht mal vernünftig miteinander zusammen und jedes dieser Tools kostet jeden Monat Geld. Das heißt, ihr spart nicht nur Geld, sondern habt auch einen sehr viel einheitlicheren Workflow, der am Ende auch wirklich ineinander greift. Also wenn ihr Goodlands kostenlos testen wollt, dann einfach auf goodlandsapp.com, Link in den Shownotes und den Gutscheincode GOODLANDS2020 nutzen, um nächstes Jahr mit 2 Monaten Goodlands Premium zu starten.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 99 des Freelancer-Podcasts, heute mit einem Gast, und zwar ist Michael Mohr bei uns. Hi Michael.
Hallo, grüß euch.
Michael, magst du dich einmal unseren Gästen vorstellen, unseren Hörern?
Alles klar. Ja, also Michael Mohr, bin jetzt 30 Jahre alt, wohne aktuell in Barcelona und ich bin freiberuflicher SAP-Berater und Projektleiter. Das mache ich so.
Kurz, prägnant, knackig. Das war, glaube ich, sogar kürzer als ein Elevator-Pitch, oder?
Ja, ja. Würde ich wahrscheinlich auch nicht als Elevator-Pitch nutzen, aber...
Schön. Wie sieht dein Alltag dabei aus? Wie kann man sich das vorstellen als SAP im SAP-Bereich?
Ja genau, also das ist immer so eine schwierige Frage. Ich finde die Frage immer ganz schwierig, wenn einer sagt, was machst du da so oder was machst du beruflich? Dann man weiß ja selber, was man macht, aber irgendwie finde ich das mal sehr schwierig, das Leuten zu vermitteln, die gar keine Ahnung haben, was das bedeutet. Aber grob zusammengefasst, da muss man sich das so vorstellen, SAP ist ja erstmal eine große Software. Ich vergleiche das immer gern so mit Windows. Ja, und dann sage ich, die Unternehmen nutzen SAP quasi, um ihr Unternehmen zu steuern. Und ich helfe ihnen quasi, das einzurichten, wie wenn ich quasi meinen Eltern erklären würde, wie Windows funktioniert. Ja, wenn die sagen, ich hätte gerne einen anderen Hintergrund. So ähnlich ist das auch bei den Unternehmen, die dann sagen, ich hätte gerne in dem System, dass etwas ganz anders funktioniert oder anders ausschaut, dann helfe ich denen dabei. Und da bin ich mehr auf so einer beratenden Ebene unterwegs. Das heißt, ich bin viel vor Ort bei den Kunden, aber ich mache auch viel remote und nehme hauptsächlich die Anforderungen auf und übersetze das quasi dann in einen Prosa, sodass jemand das dann auch programmieren könnte, wenn es programmiert werden muss. Also ich bin kein klassischer Programmierer, weil das kommt dann immer als Nebenfrage. Programmierst du dann? Sitzt du dann im stillen Kämmerlein? Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Ich bin mehr so, viele würden sagen, IT-Architekt könnte man auch sagen. Es ist ein starkes Business, was so zwischen IT und Fachbereichen stattfindet. Also wirklich, wo Leute in verschiedensten Abteilungen sagen, okay, ich möchte, dass das System so und so funktioniert. Die können das aber nicht ganz ausdrücken in IT-Sprache. Das mache ich dann und arbeite zusammen mit der IT-Abteilung des jeweiligen Unternehmens zusammen, dass das dann umgesetzt werden kann.
Okay. Wie kam es denn zu deiner Selbstständigkeit, Michael? Das ist immer so die, wenn wir mal ganz am Anfang beginnen dieser ganzen Karriere, gab es da irgendwie einen Auslöser? Hast du in deinem Angestelltenjob gesessen und gesagt, jetzt reicht's mir? Oder Was war da so die Story zu?
Ja, genau. Das ist auch eine, echt für mich persönlich auch eine sehr spannende Frage, weil ich bin eigentlich so von der Vita her total in diesem Corporate Environment groß geworden. Also habe ein duales Studium gemacht, Wirtschaftsinformatik studiert, beim Großkonzern, also BASF, quasi DAX 30 gelandet und habe da so ganz klassisch so diese Stufen durchlaufen, wie man das so macht. War dann später noch bei IBM, ein anderer Großkonzern und da im Consulting tätig. Also habe immer so diese starren Strukturen gehabt, habe mich dabei extrem drin wohlgefühlt, weil das für mich gut funktioniert hat, weil ich immer genau wusste, okay, wenn ich jetzt das mache, dann erreiche ich auch das Nächste. Also quasi, es war immer vorgegeben, was brauchst du bis zur nächsten Karriereleiter oder zur nächsten Stufe. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Daher habe ich für mich eigentlich nie so den Gedanken entwickeln können, irgendwie selbstständig zu arbeiten, weil da war für mich auch gar kein Karrieremodell klar erkennbar. Jetzt ist das dann aber dann irgendwann so gekommen, dass ich persönlich, aber auch dann meine mittlerweile Verlobte, dass wir nochmal Lust entwickelt haben, ins Ausland zu gehen. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn man bei so einem großen Unternehmen wie zum Beispiel IBM tätig ist, dass man auch mit denen dann im Ausland arbeiten könnte. Hatte sich dann damals aber leider nicht so für mich ermöglichen können, aus verschiedenen Gründen. Da hat es zum einen auch daran gelegen, dass diese großen Unternehmen teilweise einfach auch ihren Fokus dann in den jeweiligen Ländern haben. Also zum Beispiel IBM Deutschland guckt halt auf Deutschland. Und wenn du dann sagst, ich würde gerne nach Spanien gehen, dann ist das tatsächlich schon eine etwas kompliziertere Geschichte. Auch wenn man das als Außenstehender dann gar nicht so glauben mag, weil das sind ja weltumspannende Unternehmen. Ist dann aber tatsächlich, wenn man in so einem internen Konstrukt unterwegs ist, nicht immer alles so ganz einfach. Und das war dann tatsächlich so eine Gründung aus der Not heraus, weil wir haben gesagt, also die Motivation wäre jetzt wirklich zu sagen, nochmal ins Ausland zu gehen und im Ausland zu leben. Aber wir müssen ja auch irgendwie Geld haben, um im Ausland zu leben. Aber das war tatsächlich so eine, ja, ich sage immer ja, so eine, ja, wie gesagt, so eine Gründung aus der Not, das war mehr so, ich würde gerne weiter als SAP-Consultant tätig sein, habe aber festgestellt, dass das in Spanien mega unlukrativ ist. Also wenn man, also kurze Side Story quasi, wenn man die Gehälter mit Deutschland und Spanien vergleicht, dann fällt ganz schnell auf, man kann überall so die Hälfte ansetzen. Also wenn man dann irgendwie Deutschland, ich weiß nicht, sag ich mal 60.000 im Jahr verdient, dann sind das in Spanien 30.000. Jetzt hatten wir uns aber als Ziel Barcelona gesetzt, was so preislich wiederum auf dem Niveau von Frankfurt, München unterwegs ist. Ja,
Ui,
und
war krass, so teuer, ja.
ja, also es ist hauptsächlich der Wohnungsmarkt, der extrem teuer ist. So die Lebensunterhaltung generell, ich sag mal Restaurant, klar, da gibt es teure Sachen, günstige Sachen. Das ist schon günstiger auf jeden Fall als München oder Frankfurt. Aber die Mieten sind genauso teuer. Und die Miete macht ja halt dann doch einen großen Prozentteil aus, ja, den man zahlen muss. Und das war für mich nicht vorstellbar, ja, mit so einem relativ kleinen Gehalt, weil dann wären nur so Geschichten wie WGs drin gewesen oder außerhalb leben und das wäre dann, ja, da wäre quasi diese Erfahrung wäre keine echte geworden. Weil wir haben gesagt, wir wollen in die Stadt gehen, wir wollen quasi einmal so diesen Trubel miterleben. Und dann wäre das halt mit einem Vorort, das wäre anders geworden.
Ja, absolut.
Genau.
Also vor allem, wenn man da nicht einfach rausstrahlen kann, das Leben gar nicht so wirklich mitbekommt, total.
Genau, und dann war das so. Ja, dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht Freelance? Weil ich hatte halt über die 4 Jahre im Consulting bei IBM schon viele Freelancer kennengelernt und dachte mir, na, an sich sieht es ja gar nicht schlecht aus, was die machen. Und die scheinen ja immer Aufträge zu haben. Der Markt generell fragt extrem nach. Und dann, ja, ist das eine zum anderen gekommen. Und da hatte ich auch relativ viel Glück, dass ich auf meiner Suche in den sozialen Netzwerken dann an andere Freelancer vor Ort in Barcelona gekommen bin, die mir Kontakte vermittelt haben.
Und
Ah,
so kam es
perfekt.
dann, also das wird tatsächlich so meine nächste Frage gewesen, wie kam es zum ersten Kunden konkret? Wie hast du es geschafft, dass du mal den ersten in der Tasche hattest?
Ja, das war relativ schwierig, weil Spanien, Barcelona, das ist ja erstmal ganz anders, also es ist ja Ausland, es ist nicht so zugänglich, wie wenn man jetzt schon in Deutschland unterwegs ist und da verschiedene Kunden ja schon, also ich kannte ja schon einige Kunden durch die Zeit bei IBM. Und hier war es jetzt einfach so, okay, wie fängst du da an? Gibt es da irgendwie eine Plattform? Wie in Deutschland gibt es ja auch diverse Plattformen, wo man gucken kann. Und das war, also ist hier noch gar nicht so ausgeprägt. Also ich zum Beispiel jetzt bei freelance.de, Freelancer Map, Xing, da bin ich überall vertreten. Und das sind hier in Deutschland auch meine Anlaufstellen oder wären für Deutschland meine Anlaufstellen. In Spanien gibt es sowas nicht, beziehungsweise ganz klein, ja, also wird nicht genutzt. Und deswegen war es dann LinkedIn tatsächlich. Ich habe dann über LinkedIn Freelancer gesucht. Also Leute, die Freelance in ihrem Titel haben und Barcelona. Und habe dann die einfach gefragt. Ja, ich habe dann wirklich gesagt, ja, könnt ihr bei euren Kunden fragen, ob es irgendwie aktuell irgendwie einen freien Platz gibt. Und ich hatte mir, ja, ich hatte mir da wirklich schon so gedacht, das wird nie funktionieren, weil ja, das ist schon, man muss schon mal so sehen, bei SAP, das sind alles sehr spezielle Profile, sage ich mal. Also mein Profil ist sehr speziell auf Produktion ausgelegt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt musst du erstmal jemanden finden, der so ein spezielles Profil überhaupt sucht. Und also das war für mich, es war eher so noch so diese letzte Überlegung, wie könnte ich einen Kunden bekommen, weil alle anderen Methoden vorher so, ja, leider gescheitert sind, auch so Headhunter-Agenturen, das hat alles nicht funktioniert. Und dann war das einfach irgendwie Glück. Also ich, wenn ich jetzt mit Freunden darüber rede, dann sage ich immer, es gibt ja dieses, ja, es ist immer Prinzip der Resonanz oder so, ist ja nicht wissenschaftlich belegt, aber im Moment war es halt so, ja. Ich habe ganz lange ins Universum rausgeschrien, bitte gib mir einen Kunden, ich möchte das jetzt anfangen. Und dann kam ich halt ja, zu meinem allerersten Kunden und das war Pepsi-Cola. Und das war dann, ja, und das war eine andere, es war wieder so eine total glückliche, glücklicher Zufall, weil man muss ja so sehen, in Spanien wird natürlich Spanisch gesprochen und dann auf so einem Business-SAP-Sprechniveau, das ist extrem schwierig. Also selbst wenn, also Leute, die richtig gut Spanisch sprechen, die werden sich da auch schwer tun, weil sie die Fachbegriffe nicht kennen. Und für mich war das undenkbar, weil Spanisch total schlecht zu dem Zeitpunkt. Und die hatten dann gleich gesagt, ja, kannst du Englisch? Und ich so, ja, das kann ich ganz gut. Ja, perfekt. War nie die Rede von Spanisch. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, Jackpot. Also Großkunde und Englisch und auch noch zentral in Barcelona. Das war, ja, das war für mich in dem Moment war es ein Sechster im Lotto.
Sprich, ihr wart schon in Barcelona und dann hast du gesagt, okay, jetzt akquiriere ich Kunden oder hast du das schon parallel in Deutschland
gemacht? Das habe ich schon in Deutschland gemacht, weil da bin ich dann auch von meiner Denke natürlich noch zu sicherheitsbewusst gewesen. Ja. Ja, ich hatte, also das wäre keine Option gewesen zu sagen, wir gehen da hin und dann schauen wir mal. Das machen viele hier und das geht voll in die Hose. Mhm. Mir war es schon wichtig, dass ich das vorher in der Tüte habe, sage ich mal. Und diese Geschichte mit auf LinkedIn quasi dann Freelancer anschreiben, das war wirklich so kurz vor knapp. Also da war es dann so, dass ich, also es hätte jetzt passen müssen zeitlich, weil in Deutschland sind dann auch verschiedene Deadlines zusammengekommen mit Kündigungen bei meinem Arbeitgeber und hier und da. Und das bei meiner Freundin war es dann auch so, das Referendariat lief aus. Es war der Zeitpunkt war jetzt so, jetzt oder nie. Und dann hat es halt funktioniert.
Cool. Und das war dann aber auch über LinkedIn jemand, der dir diesen Pepsi-Cola-Kunden vermittelt hat?
Genau, also das ist eine Freelancerin, die auch ungefähr ein ähnliches Profil hat wie ich. Selbst aber aus Venezuela stammt und auch ihr großes Glück quasi in Spanien sucht. Muss man dazu sagen, in Barcelona oder in Spanien generell findet man logischerweise, also auch wegen der Sprache natürlich, viele Leute aus Südamerika und ja auch hochqualifizierte Leute. Und die hat mir da geholfen, ja. Die hat sich tatsächlich umgehört bei Pepsi-Cola in dem Team. Und da ist dann wohl gerade jemand ausgefallen oder Projekt wurde nicht verlängert, Vertrag wurde nicht verlängert. Und dann hat man mir da quasi die Chance gegeben. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch knapp 28. Das war halt auch noch so ein Thema, wo ich dann auch gesagt habe, es könnte natürlich auch schwierig werden, allein vom Alter her, weil das ist jetzt nicht so wie bei Web-Development, sage ich mal, wo man auch schon in jungen Jahren, glaube ich, sehr erfolgreich sein kann, selbstständig. Bei SAP ist doch so, da sind die meisten Freelancer doch so, ja, 35 plus, würde ich sagen. Vielleicht sogar eher.
Da sind die Stundensätze aber auch sehr viel höher, ne? Also wenn man mal so in den Vergleich guckt, SAP-Freelancer verdient schon da in den IT-Bereichen mit am besten.
Ja, also das stimmt absolut. Und das geht natürlich dann über die Jahre der Erfahrung. Und ja. Da ist halt 10 Jahre Erfahrung, ist das so ein, ja, ist ein Standard. Also ist nichts Besonderes. Und ich habe Kollegen gehabt, die haben auch erst nach 20 Jahren gesagt, okay, ich fühle mich jetzt bereit, das zu starten, Freelance. Würde ich jetzt rückblickend sagen, ist nicht notwendig, 20 Jahre das in Festanstellung zu machen. Aber ist halt schon trotzdem so eine Hürde. Ja, es gibt immer wieder junge Leute, so jetzt von Unis, die mich dann auch so über Instagram fragen, ah, wie hast du denn das gemacht und so. Kann ich mich damit nach der Uni direkt selbstständig machen? Und da muss ich leider sagen, das wird sehr schwierig, weil die Kunden wollen dann doch irgendwie so einen Track Record haben, wo doch so ein paar Projekte drin sind. Und das ist total schwierig, also dieses, ich sag mal, Henne-Ei-Problem, ja. Man braucht halt erstmal so ein paar Projekte, um dann zu starten, ja. Aber wie kommst du an die Projekte? Und genau, das geht dann doch am besten über eine Festanstellung.
Ja, das ist ja generell schwierig. Also, man kann ja klein anfangen, das geht ja schon immer, dass du, aber bei SAP natürlich irgendwie so klein ist ja irgendwie nicht drin. Also, wer nutzt SAP und ist dabei noch klein? Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall einer der Bereiche, wo man echt sich in die Festanstellung muss, gell?
Ja, ist auch immer so, was ich dann den Leuten mitgebe, dass ich sage, okay, mach doch erstmal, weiß ich nicht, 2-3 Jahre im Consulting, da kannst du ja gucken, gerade die großen Unternehmen, so halt IBM, wie gesagt, oder KPMG, Accenture, wie die alle heißen, die suchen extrem und wenn man dann entsprechend die Noten mitbringt und die Motivation, dann sollte man da auch einen Platz finden und dann kann man natürlich schauen, ja, dass man nach 3-4 Jahren, wenn der Wunsch noch besteht, ja, das ist natürlich auch immer so die Frage.
Warum genau Barcelona? Habt ihr da irgendeine spezielle Verbindung oder habt ihr einfach gesagt, oh, das ist warm in Europa und passt irgendwie von der Stadt her jetzt?
Ja, wir haben da schon eine gewisse Verbindung zu, in dem Sinne, dass meine Freundin Halbspanierin ist, aber die ist auch nach Deutschland geboren, also die hat jetzt nie länger, also die hat schon eine Zeit lang in Madrid verbracht und Mallorca, aber die hat jetzt hier irgendwie keine, ich sag mal, keine richtigen Wurzeln.
Zählt Mallorca noch zu Spanien? Oder
ist ja, das ich sage eigentlich immer hier zu den Spaniern, dass es eine deutsche Insel ist. Also das fällt ja auch, sobald man da landet und dann Inselradio im Auto läuft, ja, dann ist schon irgendwie alles verloren.
Stimmt.
Ja, das ist so die eine Verbindung und dann die andere, wir waren halt vorher schon mal zweimal da, glaube ich, und fanden es halt einfach total, ja, uns hat es einfach super gefallen, der Mix ist einfach wirklich, du hast halt viel Sonne, du hast den Strand, du hast die Berge, du könntest Skifahren innerhalb von ein paar Stunden, es ist super klasse und dann ist es so kosmopolitisch und doch irgendwie so klein auch, also mittlerweile sage ich, dass es klein ist, weil es hat ungefähr, glaube ich, so 1,23 Millionen Menschen, ist natürlich keine, ist jetzt keine Mini-Stadt, aber gegen jetzt so Geschichten wie London, Paris, Berlin natürlich wesentlich kleiner. Und das ist, was mir halt extrem gut gefällt, dass alles hier sehr nah ist. Also man kann fast alles erlaufen und man ist halt jetzt nicht auf Auto angewiesen und es ist mega bunt einfach. Also was die Stadtviertel angeht, aber auch die Menschen, also viele Deutsche, viel Südamerika, Engländer, viele Studenten, also es ist total bunt und das spiegelt sich dann auch wiederum in dieser Businesswelt wieder. Also man ist hier auch ganz vorne dabei, was so die ganzen Tech-Themen angeht. Hier werden ja auch verschiedene so Messen gehalten, Mobile World Congress zum Beispiel. SAP hat hier ständig, hat hier jedes Jahr eine große Messe und das sind so die Gründe gewesen, natürlich aber auch Arbeit generell finden. Ja, und das ist in Spanien gar nicht leicht. Das kennt man ja so aus den Medien. Und in Spanien gibt es dann auch realistisch betrachtet nur 3 Städte, wo ich jetzt mit meiner Erfahrung Arbeit gefunden hätte. Und das ist Barcelona, Madrid und Valencia. Und Madrid war raus für uns, weil kein Wasser. Das war relativ trivial. Und Valencia war dann schon wieder zu klein. Ja, das wäre dann sehr schwierig geworden mit Arbeit.
Okay. Wie würdest du die Freelancer-Szene da einschätzen oder bist du da überhaupt vernetzt mit den lokalen Freelancern?
Also es gibt hier sehr viel, viele Meetups für Freelancer und ich finde die Szene, ich glaube, die ist sehr gut, ist auch, ich glaube, es entwickelt sich sehr stark zu so einem Freelancer-Hotspot mittlerweile in Europa.
Okay.
Weil hier gibt es so ein Startup-Viertel, das ist quasi ein ganzes Viertel in Barcelona, wo verschiedene Startups hochgezogen werden. Sind auch einige Bekannte dabei, wo mir jetzt auf die Schnelle nichts einfällt, was man in Deutschland kennen könnte. Aber es ist wirklich sehr stark Tech-getrieben in Barcelona und das zieht auch viele Freelancer an, weil diese Tech-Unternehmen auch Freelancer erstmal suchen, weil es teilweise diese Skills, die nachgefragt werden, hier vor Ort gar nicht gibt. Und ich bin hin und wieder, gehe ich zu so einem Freelancer, das ist so eine Art Coworking, gemeinsames Arbeiten-Geschichte. Das ist immer freitags in so einem Café, das ist ganz nett. Und das sind fast nie Spanier, das sind immer nur, ich sag mal so diese klassischen Digitalnomaden. Ja, das sind viele Leute, die machen bauen Webseiten oder Copywriting ganz stark, Designagenturen, so Geschichten. Die dann halt für ein paar Wochen, Monate hier mal in Barcelona unterwegs sind und sagen, ja, ganz nett, so kann man mal in Kontakt kommen und ja.
Cool, wusste ich gar nicht, dass das so ein Mecker ist für Freelancer.
Lissabon ja auch inzwischen, also genau, ist jetzt nicht Spanien, aber da ist auch so, die wollen ja so die nächste Startup-Hauptstadt in Europa werden, nach Berlin jetzt so.
Ja, das kriegt man hier auch ständig mit. Also auch viele Leute aus Portugal sind dann ab und zu in Barcelona auch und dann gehen sie wieder zurück und das ist auch anscheinend reger Austausch. Aber hier gibt es, also das Angebot ist halt extrem gut für Freelancer, einfach gerade auch was das Thema Coworking angeht. Es gibt unglaublich viele Coworking-Spaces, also allein jetzt bei mir in der Nähe, ich glaube in 2 Minuten zu Fuß 3 oder 4 verschiedene. Das Angebot ist extrem gut, daher denke ich, entwickelt sich das weiter.
Ja,
absolut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du freitags zu so einem Freelancer-Coworking-Tag gehst. Wie sieht denn dein normaler Arbeitsalltag aus?
Genau, also das hat sich auch schwer verändert seit der Selbstständigkeit, muss ich sagen, weil vorher als festangestellter SAP-Berater ist eigentlich so der Modus, du bist 4 Tage vor Ort beim Kunden, machst 1 Tag Homeoffice. Das ist so ja der klassische Modus, sage ich mal. Und diese 4 Tage vor Ort beim Kunden, das kann natürlich überall in der Welt sein. Also ich habe vorher bei Frankfurt gewohnt und war dann aber in Wolfsburg bei so einem großen Autobauer oder ich war dann mal in München bei so einem anderen großen Autobauer und aber halt nie in Frankfurt. Ich war immer woanders. Ja, ich war dann auch in Dortmund oder in Liechtenstein, also sowas ganz Exotisches. Und mittlerweile hat sich aber so entwickelt, dass das persönlich finde ich total klasse einfach an diesem Weg, wie man ja, also dieser Freiberuflichkeit, dass ich auch viel Remote machen kann. Dass ich einfach Projekte annehme, wo die Kunden selber sagen, okay, sagen wir mal 60-70% kannst du von zu Hause machen, 30% erwarten wir aber, dass du bei uns vor Ort bist. Und so arbeite ich eigentlich schon seit über einem Jahr jetzt. Und wie sieht das so aus? Meistens gehe ich morgens zum Sport und dann nach dem Sport, das ist dann so, sag ich mal, so ab 9 Uhr geht eigentlich so der Arbeitstag bei meinen Kunden los. Das ist so eigentlich klassisch in der bei den Großkonzernen, dass die so 8:30, 9 Uhr so, da gehen dann die Lampen an im Büro. Und da bin ich dann, sage ich mal, auch dann bereit für die ersten Meetings, die dann meistens über Skype oder verschiedene andere Tools stattfinden. Und dann sind das ganz verschiedene Themen. Also das kommt dann immer an auf die jeweilige Projektphase. Also es ist immer Projektgeschäft. Das heißt, es geht immer darum, ein SAP-System irgendwo einzuführen oder zu verändern. Und da gibt es halt verschiedene Projektphasen und dadurch, wird mein Tag eigentlich auch, es ist eigentlich vielleicht kein Tag dem anderen. Das kann mal heißen, dass ich mich mal 8 Stunden wirklich ins stille Kämmerlein setze und muss in dem System verschiedene Schrauben drehen. Oder ich schreibe an Dokumenten oder ich sitze den ganzen Tag tatsächlich nur in Telcos. Das kann auch dann manchmal auch nervig sein, aber dann weiß man am nächsten Tag, okay, da mache ich wieder was anderes. Das ist dann auch ganz nett. Und dann gibt es auch Tage, wo einfach tatsächlich auch weniger los ist, wo ich dann halt auch nur 4 Stunden mache und Freizeitaktivitäten nachgehe. Ja, also darf man ja auch nicht verheimlichen, also dieser Freelancer-Modus persönlich für mich bedeutet auch ein Stück weit mehr die Freiheiten zu leben.
Und in Barcelona ja erst recht, ne? Da hast du ja wenigstens vernünftiges Wetter, nicht so wie hier in Norddeutschland. Und da kann man ja auch viel mehr Freizeitangeboten dann nachgehen.
Ja, also man kann hier wirklich jeden Tag fast draußen was machen. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, miterlebt, dass es 3 oder 4 Mal geregnet hat. es hat wahrscheinlich häufiger geregnet, aber ich habe nur 4 Mal so mitgenommen. Und also man kann tolle Sachen machen. Ich habe hier auch das Paragliding für mich entdeckt. Das ist halt, kann man ja alles machen, daher.
Ja, mir ist es ja schon immer suspekt, wenn mir Leute sagen, sie fangen ihren Tag mit Sport an. Also das verstehe ich bis heute nicht. Warum?
Warum? Also gut, ich mache das auch nicht jeden Morgen. Also es ist dann so 3 oder 4 Mal. Aber warum?
Im Jahr, oder?
In der Woche. Aber warum morgens? Das ist bei mir so, dass ich abends einfach keinen Bock habe. Das ist, wenn ich dann wirklich so 8 Stunden vielleicht in so einen Monitor reingeschaut habe, dann bin ich so bisschen Matsch und dann sagen andere, und dann erst recht zum Sport gehen. Ja, aber bei mir ist einfach dann die Motivation ist mich nicht mehr da. Okay. Da habe ich keine Lust mehr.
Ja, cool. Wie hast du deine Akquise jetzt fortlaufend aufgebaut? Das ist ja immer das, was die meisten Freelancer dann kurz nach dem Anfang vor allem vergessen, weiter zu akquirieren, weil jetzt haben sie erstmal einen Kunden und so weiter. Wie ist da deine Strategie?
Bei mir ist das dann so, dass ich dann sukzessive quasi mich auf den ganzen einschlägigen Portalen bekannt gemacht habe, also Xing oder LinkedIn oder eigene Webseite, wobei die eigentlich überhaupt nicht konvertiert. Die ist eigentlich nur eine Visitenkarte online. Genau, da gibt es verschiedene, also Freelancer-Map, Freelancer.de und wie die alle heißen. Da bin ich halt überall drin und tatsächlich 99% der Anfragen kommen über diese Plattform. Das heißt, es ist mehr so eine Art, ja, wie soll ich sagen, die Kunden kommen auf mich zu. Ich muss selber eigentlich nicht akquirieren. Also ich habe bisher noch nicht die Not gehabt, selber zu akquirieren. Ich kriege sehr viele Anfragen wöchentlich und die Projekte laufen halt sehr lange. Und man muss dazu sagen, die Kunden buchen mich dann auch meistens zu 100%. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Großkonzern bin, sagen die immer, okay, ein Jahr Projekt und dann aber auch bitte 40 Stunden pro Woche. Das heißt, das lässt dann auch eigentlich gar keinen Spielraum, um noch einen Kunden zu bedienen. Ja.
Okay. Da werden jetzt viele, die gerade zuhören, innerlich schreien und sich denken so, oh Mann, warum läuft es bei mir nicht mit der Akquise so? Weil es ist halt, es ist die Branche dann in dem Fall einfach, ne? Dass das so sehr gefragt ist gerade. Aber ich meine, das ist ja das Traum-Szenario eines jeden Freelancers, dass einfach die Anfragen die Woche reinhauen und dich ein Kunde einfach mal so ein ganzes Jahr durchbucht.
Ja,
Wobei
es
da
ist
natürlich auch
wirklich Luxus, stimmt schon.
Scheinselbstständigkeit ist wahrscheinlich in Barcelona einfach nicht so, gibt's nicht, ne?
Ich hatte das mal mit meinem Steuerberater ein bisschen durchgesprochen. Er hat gesagt, da gibt es wohl schon so eine Geschichte, aber ich habe dann auch hin und wieder dann einfach mal kleinere Engagements vor Ort in Barcelona gehabt. Neben SAP mache ich noch ein anderes Thema, es nennt sich Robotic Process Automation. Das geht mehr so in den Bereich Automatisierung von Software. Muss man sich so vorstellen, eigentlich wie so ein, also Excel-Makro kennt ja fast jeder, dass auf einmal magische Hand, da passiert was im Excel und ich habe gar nichts gemacht. Und sowas Ähnliches gibt es jetzt auch für deine Maus und deine Tastatur, ja, dass du dann wirklich Skripte schreiben kannst, die ganze Abläufe automatisieren. Das ist so der erste Step Richtung, ja, ich will nicht sagen künstliche Intelligenz, aber schon, dass man ja Arbeitsprozesse automatisieren kann. Also man muss sich das so vorstellen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich muss, weiß nicht, verschiedene Daten aus so einer Datenbank in Excel reinladen. Das muss ich dann irgendwie verdrehen und dann eine PowerPoint draus machen, dem Chef zuschicken und auf irgendwie eine Genehmigung oder Bestätigung warten. Das könnte man alles damit halt automatisieren. Und so Kleinigkeiten mache ich dann hin und wieder hier mit Kunden. Das sind dann nur so ein, zwei, drei Tage, 4 Tage. Das sind ganz kleine Geschichten und das hilft mir natürlich dann da auch sauber zu sein.
Ja, schön. Wir hatten jetzt auch nochmal so schön das Schlagwort künstliche Intelligenz in unserem Podcast. Das heißt, jetzt langsam werden wir hip. Das ist eines der
Du
Schlagworte
meinst, weil wir
2019.
KI,
Genau. KI, wir müssen noch Machine Learning droppen. Und das haben wir
New
so.
Work habe ich sonst auch noch im Angebot.
Ja, aber sehr interessant. Also ich glaube auch generell, wenn man jetzt jahresweise immer Projekte hat, also wenn nach dem zweiten Jahr ist es ja sichtlich, dass es so läuft, dann ist ja eine Festanstellung auch schon wieder nicht zielführend fürs Finanzamt und dementsprechend wäre die Scheinselbstständigkeit ja auch schon wieder raus. Ich glaube, dass das gar nicht immer so ein großes Thema ist.
Ja.
Jetzt bin ich mal interessieren, wie viele Leute damit wirklich ein Problem haben.
Ja, ich hatte da mal so eine Liste. Das sind ungefähr 30 Punkte und ich hatte, also 30 Punkte, die man am besten erfüllen sollte, um nicht scheinselbstständig zu wirken. Und dann hatte ich gesehen, dass ich irgendwie schon 24 abhaken kann. Und dann meinte auch mein Steuerberater, okay, passt, ja. Also musst dir keine Sorgen machen. Hab noch eine GmbH gegründet, das hilft halt auch.
Ja, klar, das ist ja dann nochmal was anderes, ne? Wie ist denn das mit Kunden im Ausland? Hast du Kunden im Ausland und wenn ja, wie machst du das mit der Zusammenarbeit, vielleicht auch in anderen Zeitzonen?
Also eigentlich sind alle meine Kunden im Ausland, weil aus Spanien heraus ist ja quasi auch Deutschland für mich das Land. Aber auch vorher, also auch wo ich noch IBM-Zeit in Deutschland hatte, ich auch schon ausländische Kunden. Wie funktioniert das zum Beispiel? Letztes Jahr war ich ganz viel in Norwegen unterwegs. Ja, das
Was?
Ja, das funktioniert. Ja, ich bin halt hin und wieder nach Norwegen geflogen. Und ansonsten halt wirklich, das sind dann Regeltermine, die gesetzt werden. Also dann hat jeder Tag eine klare Struktur, wo es dann Sure-Fixe gibt. Und dann halt, ja, man könnte fast schon sagen, so Scrum-mäßig dann verschiedene Sprints abgearbeitet werden. Und man sich natürlich dann ja, festlegt auf Ziele. Und die müssen dann in diesen Calls immer wieder besprochen werden, geprüft werden und das läuft bei den großen, die großen Konzerne, muss man zu sagen, sind ja sehr systematisch. Ja, die kommen dann meistens auch schon mit so einer Art ja, Methodologie oder Schemata, wie man mit denen zusammenarbeiten muss. Also ich habe da selber gar keine Freiheiten zu sagen, ich würde es gerne anders machen, sondern da muss man dann reinpassen. Was aber für mich total okay ist, weil es hilft mir natürlich, den Tag dann auch zu strukturieren.
Hm. Genau. Aber eben genau nochmal zu dem Thema andere Zeitzonen. Passt du dich dann an, wenn du so 8 Stunden am Tag mit denen zusammenarbeiten musst? Oder?
Also das ist, jetzt aktuell habe ich zum Beispiel ganz viel mit Thailand zu tun und da sind, glaube ich, 6 Stunden Verschiebung. Und da ist aber der Luxus wieder für mich, dass tatsächlich die Thailänder sich an die deutsche Zeitzone anpassen.
Ach was.
Ja, und das ist manchmal wirklich schon eine miese Sache, muss ich so sagen, ganz offen, weil da finden dann mal Meetings statt, so um 18 Uhr, und dann ist das natürlich schon sehr spät in Thailand. Und da sage ich dann auch immer, ja, ihr müsst nicht dabei sein. Aber manchmal kann das schon so zustande kommen. Ansonsten hatte ich aber auch den Fall, dass ich mit den USA zusammengearbeitet habe, und da habe ich mich dann angepasst. Ja, da war ich so der Letzte im Büro. Ja, das war dann gerade mit Pepsi-Cola, US-amerikanischer Konzern, da war das oft so. Ja, da hat man dann um 7 Uhr, 8 Uhr, um 9 Uhr abends nochmal teilweise Gespräche geführt. Aber entsprechend bin ich dann aber auch erst um 10 Uhr oder um 11 Uhr im Büro aufgeschlagen, damit das irgendwie passt.
Aber cool, okay, man passt dann schon seinen Tagesrhythmus an.
Ja, absolut.
Mich gerade mal so. Cool. Ja, spannend. Michael, da bist du auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Erste, der hier wirklich mal über so richtig Auslandsarbeiten, also auch remote ins Auslandarbeiten berichtet hat. Spannendes Thema.
Dabei ist es ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja? Ich hätte gedacht, da hätte es jetzt irgendwie schon mehr gegeben.
Ich glaube, diese Grenzen sind irgendwie schon noch in vielen Gedankengängen irgendwie auch bei der Vermarktung von sich selbst und so weiter schon noch ein Ding. Also ich glaube, keine Ahnung, ich denke auch immer erstmal, okay, Deutschland und dann mal Ausland, aber es ist für mich immer 2 getrennte Parts, also
gerade IT ist halt ja eigentlich ein Feld, wo sich das super anbietet, ne?
Absolut.
Ja, total.
Ist eher alles auf Englisch.
Ja, da kommt's nächste. Ich kann also mein Englisch.
Ja, gut. Ich
kann Hallo und Tschüss sagen und das war's dann auch relativ schnell wieder.
Dann hast du da ja deinen Grund, warum es bei dir nicht
geht. Stimmt. Du, Michael, wir stellen am Ende immer unseren Gästen eine spontane Frage, die du natürlich perfekt beantworten musst.
Wie mein Elevator-Pitch.
Genau.
Und zwar der eine Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben wollen würdest.
Das ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, jede Kundenanfrage beantworten. Klingt jetzt erstmal trivial, aber wie gesagt, es kommen halt relativ viele Anfragen rein und normalerweise könnte ich die auch ignorieren, weil ich weiß, okay, ich bin jetzt sowieso bis Oktober im Projekt und daher macht es keinen Sinn, dem Kunden jetzt da irgendwie mit dem in Kontakt zu treten, aber nehme ich mir die Zeit und schreibe dann jedem eine E-Mail zurück, begründe das dann und schlage auch vor, dass man sich irgendwie nochmal zusammen telefoniert, dann im September und schaut, ob es dann vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, zusammenzukommen. Das ist für mich so eine Form von auch Abgrenzung ja, zu anderen Freelancern, weil ich ganz genau weiß, in der Branche, im SAP-Bereich oder bestimmt auch in anderen Bereichen, dass Leute das dann einfach ignorieren, weil sie sagen, okay, es läuft ja gerade, ne? Ich bin ja gerade irgendwie in einem Projekt drin und super Kunde und ich mache hier auch einen tollen Umsatz und man dann auch mal ausblendet, was in der Zukunft eigentlich ist. Und ich denke, man sollte halt immer so aus einer Haltung der Stärke handeln. Also jetzt gerade läuft es gut, deswegen muss ich irgendwie auch immer noch irgendwie investieren und wenn es halt nur die Zeit ist, ja, wenn es nur die Zeit ist, diese Kundenanfragen zu beantworten, halt da immer irgendwie proaktiv weiter dran zu bleiben und nicht zu sagen, okay, es läuft, es ist gut, okay, und wenn es ausläuft, dann muss ich halt schauen, wie es weitergeht. Und das ist fahrlässig, ja.
Ich glaube, den Tipp, auf Kundenanfragen immer zu antworten, hatten wir bisher noch nicht. Das könnte aber daran liegen, dass wir einfach noch niemanden hatten aus dem Bereich SAP, oder? Ich glaube schon.
Ist ja schon ein Luxus.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, es ist so meine Filterblase. Ja, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber
Top 1%
der Filter. Ja, dann drehen wir es halt einfach so hin, was den Einsatz, den ich noch gesagt habe, den fand ich selber total gut, mit dem aus der Position der Stärke handeln, ja, dass man quasi, auch wenn es gut läuft, ja, weiter investiert. Ne? Also
nicht dann so Allüren bekommen und sich nicht mehr um alles kümmern.
Genau.
Okay. Michael, vielen Dank. Magst du unseren Hörern nochmal sagen, wo sie dich finden, wenn sie mit dir arbeiten wollen oder dich einfach verfolgen wollen?
Genau, also Genau, für konkrete Projektanfragen wäre natürlich meine Webseite ganz gut. Also dann www.mohr-consulting.com. Und wenn es wirklich nur darum geht, zu schauen, was ich so sonst so treibe und ja, ab und zu ja, gibt es auch mal ein bisschen Insights aus dem Freelancer-Tag, dann bei Instagram bin ich auch zu finden. Das wäre dann Michael Mohr, klein zusammen, Punkt Business. Ja, so
Verlinken
findet
wir
man
auch in den
mich.
Shownotes.
Genau,
genau alle Links sind in
LinkedIn-Profil
den
gibt es da
Shownotes
auch, kommt alles da rein, genau.
genau hast du uns alles geschickt glaube ich das packe ich da einfach alles rein dann
Wunderbar.
könnt ihr euch da in Ruhe die Plattform aussuchen die ihr präferiert ja Michael vielen Dank dass du hier warst und ein bisschen aus deinem Alltag erzählt hast sehr spannend SAP hatten wir wie gesagt ich bin mir jetzt unsicher wie gesagt 100 Folgen so ne
Nee,
da
hatten wir noch gar nicht.
hatten wir glaube ich noch nicht nee
Das würde ich irgendwie noch wissen. SAP ist ja dann doch auch so ein Keyword. Keine Ahnung, wenn man das hört, weiß man immer, ja, Business.
Genau.
Glaube
Ja,
ich, würde ich noch.
schön, dass ich dann der Erste sein durfte. Naja,
Also
danke für die
vielleicht auch
Einladung.
für werdende SAP-Menschen oder Leute, die einfach da gerne in diesen Bereich wollen, die können sich das jetzt anhören und merken so, ah, guck mal. Oder vielleicht auch eine Umschulung, dann sie merken, oh, guck mal, wenn ich jeden Tag mehrere Anfragen bekomme, ohne dass ich irgendwas machen muss, dann bin ich vielleicht in der falschen Branche. Vielleicht haben wir euch ja jetzt hier den nötigen Anstoß dazu gegeben. Ja, wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe. Freelancer Kooperation und Austausch heißt die. Wir haben auch einen Slack-Workspace, auch der ist verlinkt. Und wenn ihr gerne ein bisschen was zum Thema Freelancing im Allgemeinen erfahren wollt, also wie wird man Freelancer, wie läuft das so mit den Steuern und so weiter, dann guckt euch auf jeden Fall unsere App Learn Freelancing an. Die ist kostenlos im App und Google Play Store und da könnt ihr euch dann so durchswipen durch alle möglichen Lektionen. Ja, wie gesagt, von der Kundenakquise über die Anmeldung beim Finanzamt und so weiter ist da alles vertreten. Und das ist relativ einfach, da diese ganzen Themen mal durchzuackern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.